Es gibt natürlich Dinge, die müssen top-down einfach entschieden werden. Ja, das ist das Wesen von Organisationen, da kannst du besser drüber sprechen als ich. Aber das ist uns allen bewusst. Nur wenn es dann sozusagen so eng wird, dass dieser Beteiligungsakt mehr nur einen symbolischen Charakter hat und man nicht wirklich zieloffen ist, wenn die sozusagen in solche Prozesse gehen, dann verändern die ja ihre Perspektive auf das Ziel und sagen ja dann so Sachen, das, was ich vor 3 Wochen noch wollte, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr wollen, weil ich bin ja jetzt, ne, ich stehe ja jetzt woanders. Und wenn wir sagen, andere sind auch nicht dümmer als wir, dann können wir versuchen, ja, deren Verpflichtung im Hintergrund herauszufinden, weil die brauchen wir, das kann manchmal eine ganz wichtige Richtungsentscheidung sein.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch hilfreich sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, die sich auch für die Gestaltung, Führung und Beratung von Organisationen interessieren und darin besser werden möchten. Das heutige Gespräch ist aus meiner Sicht mehr als überfällig. Denn ich bin gedanklich schon ganz lange mit meinem heutigen Gast verbunden und deshalb sowas von gespannt heute auf unser Gespräch und seine Geschichten. Heute dabei ist Holger Scholz von den Kommunikationslotsen. Und hier neben mir auf dem Tisch liegt sein Werk, das er gemeinsam mit Roswitha Vesper im Fahlen Verlag veröffentlicht hat. Sein neuestes Werk, es trägt denselben Titel wie unser Thema heute, nämlich Facilitation. Jetzt bleib also unbedingt dran, wenn du auch gerne wissen möchtest, was Facilitation ist, wie man das macht und wobei es Unternehmen und anderen Organisationen helfen kann. Holger Scholz ist Geschäftsführer der Kommunikationslotsen und selbst natürlich auch Professional Facilitator und systemischer Organisationsberater. Er ist spezialisiert auf Interaktionsgestaltung, Organisationsdesign, Transformationsprojekte und Großgruppenmoderation. Ja, lieber Holger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke dir, Christina. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und was möchtest du denn meiner kleinen Vorstellung gerne noch hinzufügen? Was sollten denn unsere HörerInnen noch über dich wissen?
Ach, ich fand das schon ganz rund und wunderbar. Was man vielleicht hinzufügen könnte, was wir gar nicht groß uns auf die Fahnen schreiben, ist, dass ich als junger Mann, also mit 23 Jahren in Kontakt mit indigenen Kulturen, also indianischen Familien gekommen bin, über meinen Vater ursprünglich, und dass wir dann viele Jahre später über Christina Baldwin und Ann Linnea dieses Circle Way Arbeit, The Circle Way heißt es bei ihnen, kennengelernt haben. Und dass das ganz viel informiert über das, wie wir facilitieren und wie wir auch Meetings oder ja Prozesse begleiten. Mhm. Also es steht halt nicht in der offiziellen Ausschreibung drin.
Ja, und jetzt kommt man ja nicht mal eben so über seinen Vater in Kontakt mit indigenen Kulturen. Wie, kannst du da noch eine Brücke bauen? Oder also wie genau ist es dazu gekommen?
Ja, das ist eigentlich wirklich eine Familiengeschichte. Wir kommen ja ursprünglich aus der Eifel, und in der Eifel, da gibt es seit vielen Jahren einen Hof, und dort ist dann dieser Indianer Medicine Man sozusagen kurz nach dem Mauerfall in den 90er Jahren aufgetaucht und hat dann quasi seine Rituale, seine Praxis, sein Wissen geteilt, und mein Vater wurde sein Schüler. Und ich fand das als junger Mann am Anfang höchst merkwürdig, aber im Laufe der Zeit ist es mir schon, muss ich sagen, auch ans Herz gewachsen. Aber ich erwähne das hier auch nur, weil es viel mit dieser Zunft und dieser Rolle zu tun hat, Gruppen zu begleiten durch Phasen des Wandels, des Übergangs und so weiter.
Ah ja, spannend. Wie alt warst du?
Da war ich 23.
Ah, okay. Also, naja, gut, ja. Da hast du nicht, also ich meine, jetzt gehe ich mal aufs Glatteis, aber es war dann nicht die Phase, wo wir noch Winnetou geguckt haben.
Nee, die war es schon tatsächlich nicht mehr. Aber ich habe dann im Nachhinein gelernt, dass genau durch diese Karl-May-Geschichten, gerade im deutschsprachigen Raum, es ein ganz spezifisches Indianerbild gibt, was natürlich auch nicht ganz hilfreich ist. Aber das kann man ja was dran tun, kann man ja lernen.
Genau, vielleicht können wir das ja hier heute so ein bisschen einweben. Wir können ja zwischendurch immer mal fragen, die Stimme. lass uns mal so anfangen mit dem Thema hier. Mal angenommen, ein Unternehmen hat ein Problem, das zum Beispiel, sagen wir mal, die Belegschaft unzufrieden ist und erste Leistungsträger haben das Unternehmen schon verlassen. Gleichzeitig herrscht ein enormer Kostendruck. Und einer der größten Kunden dieses Unternehmens steht kurz vor dem Aus. Und da ist dann fraglich, wie sieht überhaupt die Zukunft des Unternehmens aus? Und ist ja im Moment eigentlich ein übliches Szenario, hört man aus vielen Unternehmen. Jetzt zählt aus Sicht dieses Unternehmens nur eins, nämlich so schnell wie möglich Kosten einzusparen. Ne? Projekte werden gestoppt, die zu teuer sind. Weitere Investitionen werden eingefroren und so weiter. Entscheidungen werden erstmal auf Eis gelegt und so weiter. Und jetzt mal angenommen, einer dieser Geschäftsführer meldet sich bei dir, ruft dich an und sagt, Herr Scholz, ich habe von Ihnen gehört, hier, Sie haben doch diesen Facilitation-Ansatz. Was könnten Sie denn jetzt für uns tun und wie könnten Sie uns denn jetzt weiterhelfen? Was würdest du ihm dann sagen?
Ich würde ihm sagen, dass wir diese Fragestellung und diese Lösungsideen, die er hat, diese Wahrnehmung im Sinne von hier müssen wir jetzt etwas tun, dass wir die nicht in kleinsten Top-Down-Gremien irgendwie ventilieren müssen, sondern dass es klug ist, den Finger an den Puls der gesamten Organisation sozusagen, wie wir immer sagen, bringen, um genau diese Hypothesenbildung mit einem Querschnitt des relevanten Systems, also allen, die davon betroffen sind, quasi zu überprüfen, um diese ganzen Hypothesen ein bisschen genauer zu fassen und von dieser Idee, einige wenige wissen, was gut für andere ist, ein bisschen in so eine kollektive Intelligenzrichtung zu kommen.
Naja, ja, wunderbar. Das bringt es ja schon sehr auf den Punkt, ne? Und ich finde es auch schön, dass du gleich mal das Wort Hypothese in den Raum schiebst. Denn diese Lösungsidee, die ja hier mitkommt, nämlich jetzt müssen wir Kosten sparen, das ist ja nur eine Möglichkeit. Und die Frage ist ja, gibt es noch ganz andere Ideen irgendwo im Unternehmen? Darum geht's, oder?
Genau, nicht nur Ideen, sondern überhaupt erstmal die Bedeutungsgebung, was denn da diesen Trigger verursacht hat. Dass, ne, ich meine, das sind natürlich bei Kostensenkungen sind natürlich Zahlen, aber ich glaube, dieses Feld ein bisschen genauer zu erkunden und nicht von einzelnen Inzidenzien in so ein reaktives Muster zu kommen, das ist, würde ich sagen, dann wird es immer ein bisschen facilitativer, wenn man seine eigenen Denkapparat so ein bisschen misstraut und sagt, ja, ich habe diesen Impuls, ich habe diesen Trigger wahrgenommen, ich habe auch schon eine Idee, aber ich wäre doch bescheuert, wenn ich auf die Intelligenz meiner gesamten Organisation verzichten würde, weil vielleicht gibt's ja da noch andere Sichtweisen und kognitive Verzerrungen, da würde ich ja viel Geld aus dem Fenster schmeißen, wenn ich jetzt in eine Richtung rennen würde.
Ja, okay, jetzt mal angenommen, der sagt, Herr Scholz, das hört sich gut an, ich habe dazu aber noch zwei Fragen. Erstens, wie kriegen wir denn das jetzt hin auf die Schnelle? Denn wir haben nicht viel Zeit. Und das Zweite ist, warum glauben Sie denn, Herr Scholz, dass diese Intelligenz der Mitarbeiter nicht sowieso uns schon längst zugänglich ist?
Also bei dem Thema mit der Zeit, da nehmen wir unsere Kunden oder diese potenziellen Kunden tatsächlich sehr ernst, weil wir sagen immer, die sind auch nicht dümmer als wir und die kennen vor allen Dingen ihr System besser und ihren Kalender. Ja, ist ja so. Und wenn die keine Zeit haben, dann empfehlen wir auch, das wirklich jetzt nicht mit uns zu machen, weil das ja bei so generativen, diskursiven Prozessen genau das Thema ist, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, die Sache genauer zu betrachten. Marvin Weisbord, der alte OD, also Organizational Development Pionier, hat da, beziehungsweise es war gar nicht der Marvin Weisbord, sondern unser guter Matthias Zurbonsen aus Oberursel, der quasi die Großgruppenarbeit nach Deutschland geholt hat, der hat dieses Bild geprägt von der Langsamkeit der Katze vor dem Sprung. Ja, wenn man eine Katze beobachtet, wie sie eine Maus fängt, dann bestehen doch 95 bis 99% dieses ganzen Prozesses im Anschleichen. Und der Sprung und die Maus zu fangen, das geht dann ganz schnell. Und das ist eine schöne Metapher, finde ich, für diese Suchbewegung, für diesen Prozess, eben dieses Thema genau zu fassen und dann aber auch eine Problemlösung zu finden, die auch ein bisschen nachhaltiger ist, dass das wieder zu neuen Lösungsproblemen führt, das haben wir ja gelernt, aber dass es zumindest, wenn es systemisch angegangen wird, ein bisschen nachhaltiger ist. Das hat was mit Zeit zu tun und noch viel mit viel mehr, also auch wie im Systemischen eine voraussetzungsvolle Sache, nämlich was noch viel wichtiger ist als die Zeit, ist, dass dieser Protagonist, also der Primärklient, wie wir den nennen, mit seinem Team im Zweifelsfall die Bereitschaft hat, sich selbst zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Das ist quasi die Grundprämisse aus der Geburtsstunde der Organisationsentwicklung nach Kurt Lewin, der ja quasi genau damit angefangen hat, mit Gruppen sich zusammengesetzt hat, um sich selber zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Das ist sozusagen, das muss man schon wollen. Ja, wenn man sagt, nee, die anderen sollen das alles machen und ich habe dafür keine Zeit, dann wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, es gibt so ein paar Setzungen, die wir tatsächlich auch machen, die dann aber auch ja, nach mehreren Dekaden, ne, kann ich das sagen, auch zu anderen Ergebnissen führen.
Ja, wunderbares Bild mit der Katze. Systemtheoretisch könnte man sagen, Kontingent halten, solange es geht.
Genau.
Ne? Und dann erst den Sack zumachen. Und ja, sag mal die zweite Frage. Also sagt er, okay, gut, habe ich verstanden. Aber wie kommen Sie denn da drauf, dass wir jetzt unser Unternehmen nicht sowieso schon längst so gebaut haben, dass eben diese kollektive Intelligenz uns hier auch tagtäglich zur Verfügung steht? Also wir wissen schon, was unsere Leute denken.
Ja, das ist der Klassiker, ne? Sie sagen ja auch, selbst wenn wir dann berichten, wie wir mit Querschnitten und Multiperspektivität arbeiten, dann sagen die auch tatsächlich erstmal immer, machen wir auch so, ja? Und bis man dann wirklich, Sprache ist ja verführerisch, man benutzt ein bestimmtes Wort, das Gegenüber denkt dann, ja, ich habe das Wort auch in meinem Wortschatz, dann haben wir das gleiche Verständnis, dem ist ja nicht so. Das heißt, im Grunde genommen muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer tauchen und schauen, was ne, Kommunikation als Emergenzphänomen, was versteht denn die andere Person, wenn sie von Partizipation spricht? Es gibt ja verschiedene Grade der Beteiligung. Ne? Es gibt die Interaktion, es gibt die Partizipation, es gibt die Co-Kreation, es gibt Co-Ownership. Also da ist ja viel. Ne? Ist ja nicht nur Ansagen und Weisungen jetzt mal auf so einer Skala von 0 bis 10, sondern da gibt es ja viele Zwischenschritte. Und das erstmal in Ruhe zu beleuchten, was stellt man sich denn da vor, welche Fantasien hat man denn auch dazu? Das alleine ist schon Teil der Beratung und ist extrem augenöffnend, weil man, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, diese Begriffe zu klären, in meiner Erfahrung einfach ganz oft aneinander vorbeiredet. Und wenn der Klient sagt, nee, also im Grunde genommen haben wir schon die Lösung, wir wollten eigentlich nur, dass sie es ein bisschen interaktiv machen, vielleicht mit einer tollen Methode. Das erleben wir tatsächlich, ne? Dass die Mitarbeitenden dann auch irgendwie sich eingebunden fühlen. Dann kann man mit ganz viel Mitgefühl für den Klienten also ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und die finden das ehrlich gesagt auch nicht blöd. Also es ist keine Belehrung, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung des Verständnisses, was im Rahmen von partizipativen und dialogorientierten Methoden oder Vorgehensweisen so verschiedene Spielarten gibt. Und es gibt auch Begründungen für alles. Es ist jetzt nicht, das eine ist besser als das andere, sondern man kriegt, glaube ich, ein bisschen mehr. Das heißt ja in der systemischen Welt Organisationsklugheit. Und das wäre dann, wenn man das übersetzt würde, so ein bisschen Partizipationsklugheit. Da gibt's halt, ist es halt ein weites Feld.
Ja. Jetzt haben wir uns, glaube ich, auch ganz gut angeschlichen. Also die Katze vor dem Sprung. Und wenn du jetzt mal springen würdest und sagen würdest in 2, 3 Sätzen, was ist denn jetzt Facilitation? So einmal so zum Mitschreiben.
Zum Mitschreiben ist Facilitation, wir sagen ja immer, ein Handwerk, eine Denkschule und eine Kunst. Denkschule, weil es basiert auf bestimmten Grundhaltungen und Annahmen, überhaupt die Welt zu betrachten, das organisationale Geschehen zu betrachten, die Mitglieder der Organisation, also den Menschen zu betrachten. Das ist eine Denkschule, das zu sehen. Und die zeichnet sich, glaube ich, aus durch solche Prämissen wie Vielfalt ist ein Geschenk, ist eine Ressource, muss nicht wegmoderiert werden. Ja, es gibt ja auch sowas wie: Glaube ich überhaupt an kollektive Intelligenz und was sind meine Annahmen, wann und unter welchen Voraussetzungen kollektive Intelligenz nutzbar gemacht werden kann, sich überhaupt zeigt, ja? Oder habe ich eher so eine Annahme, naja, sobald mehr als 30 Menschen in einem Raum sich aufhalten, dann brauchst du definitiv erstmal einen Anleiter, eine Leiterin, die dann sagt, wo es jetzt lang geht. Solche Grundannahmen, die kann man sozusagen da unterscheiden. Und es ist dann, vielleicht versuche ich es noch einfacher, um mich nicht zu vergaloppieren mit den ganzen Prämissen und Prinzipien, es ist, glaube ich, wirklich der Glaube, dass die Überzeugung, dass die Probleme unserer heutigen Zeit, auch organisationale und zivilisatorische Probleme, nicht von auf Basis von Einzelhirnentscheidungen gemanagt und gesteuert werden oder gelöst werden können. Und dass es deswegen Verfahren, wir sprechen an der Stelle von Prozess-Know-how, also wirklich Prozesskenntnis, hilfreich sind, die wiederum, jetzt komme ich wieder zu diesen eben angedeuteten tieferen Quellen, uralt sind, weil die Menschheit sich seit Jahrtausenden damit beschäftigt hat, wie können wir denn gemeinsam zu guten Lösungen kommen. Und das Wissen der vielen, ne, die kollektive Intelligenz, wirklich nutzen und nicht, wie soll ich sagen, an dem vorbei. Und unsere Kunden sagen immer, ja, dann hat es am Ende auch wieder nicht geklappt, weil es wollte keiner mitmachen. Ja, weil sozusagen, selbst wenn es im Content, in der inhaltlichen Lösung richtig wäre, fehlt so dieses Beziehungsangebot, dass der Rest der Organisation, ne, da gibt's sowas wie Not Invented Here-Syndrom, ja, ist aber nicht unsere Idee gewesen. Also man baut sich, wenn man nicht facilitativ arbeitet, in meiner Sprache jetzt, es gibt natürlich auch andere Ansätze, aber man baut sich so Windmühlen auf. Oder Fritz Simon würde sagen, man hat so selbstversteckte Ostereier. Kennst du das mit den Ostereiern? Die findet man dann im Jahr wieder, hat sie vergessen, wo man sie versteckt hat. Aber im nächsten Jahr findet man die dann überall zufällig. Das heißt, wir brauchen uns diese Windmühlen nicht selber zu bauen, die Ostereier nicht zu verstecken und uns dann noch zu wundern, dass wir die finden.
Okay. Ich habe irgendwann mal für mich Facilitation immer mit diesem Begriff des Raums verbunden. Also ich habe ja so ein gefährliches Halbwissen über Facilitation. Und für mich war das dann irgendwann so einleuchtend zu sagen, es geht so ganz viel um einen Raum, den man gestaltet und den man öffnet, Leute dahin einlädt, diesen Raum dann aber auch, dass dann da eben auch was passiert und dass man da auch irgendwie da rauskommen muss aus diesem Raum und dass dann danach was anders ist als vorher. Also so habe ich mir das immer erklärt. Wenn du das jetzt so hörst, sagst du, nee, das passt gar nicht, oder?
Doch, das passt sehr gut. Es wird wenn ich jetzt Facilitation rein als Interaktionsgestaltung betrachte, also ne, ich könnte das hier auf Interaktionsgestaltung reduzieren, dann bin ich bei einem Raum, einem Zeitraum und einem physischen Raum, in dem sich Menschen auf Basis von Einladungen, Beziehungsangeboten, auf Basis von Sprache, von sinnlich wahrnehmbaren Dingen, Methoden natürlich, dass sich Menschen von ihrer besten Seite zeigen und besonders kooperativ unterwegs sind in Bezug auf eine Zielsetzung. Und da spricht man ja auch von Hosting, also Gastgeberschaft oder Facilitation. Das ist diese raumhaltende, einladende und gastgebende Funktion. Das passt schon sehr gut. Wir verstehen sozusagen nur mehr unter Facilitation als nur Interaktionsgestaltung. Aber wenn wir mal bei der Interaktionsgestaltung bleiben, dann ist so die Wurzel, also die Entstehungsgeschichte dieser Arbeit, kommt auch aus uralten erdgebundenen Völkern, die es ja schon immer mit Übergangsritualen gehalten haben, die schon immer ein Bewusstsein dafür hatten, dass es in der Lebensphase von Menschen, in der Pubertät, ne, wenn im Zeitraum des Älterwerdens dann auch in die Elderhood zu kommen, es gibt bestimmte Lebensphasen, die man durch solche Räume, um diesen Begriff jetzt nochmal zu nutzen, aktiv gestaltet, um dem gesamten Nervensystem, das gibt es natürlich auch für Organisationen, ein klares Signal zu geben, ab jetzt bist du in einer anderen Phase. Und dieser Übergang, der muss sozusagen embodied werden. Der wird im gesamtkörperlich erfahrbar gemacht. Das ist nicht nur eine rationale Geschichte. Und deswegen ist dieser Raum auch ganz oft ein Container, wie die internationale Facilitation-Szene sagt, also ein Container, der gehalten werden muss, für eine innere Wandlung, die in diesem Raum, in diesem Moment auch stattfindet. Die Menschen sagen dann, nachdem wir diese Konversation hatten oder dieses Erlebnis, bin ich ein anderer geworden. Da findet sozusagen auch psychologisch betrachtet eine Verwandlung von psychologischen States statt und es ist nicht nur eine rationale Geschichte. Und in diesen uralten von Victor Turner und Arnold van Gennep bezeichneten Rites of Passages oder Les Rites de Passage, die Übergangsrituale, spricht meine Kollegin Gisela Wendling aus den USA von Crucible. Die sagt, Container ist zu wenig. Wir brauchen einen Schmelztiegel, der sehr dickwandig ist. Das passt sehr gut zu unserer Zunft, weil wir ja ebenso wie du auch am Systemischen und Systemtheoretischen, wenn wir schon eine Interaktion haben, dass wir die so gut robust auf einem robusten Fundament machen, dass uns das Ding nicht auseinanderfliegt. Und das sind dann mehr als nur irgendeine Methodenwahl. Ne?
Absolut. Ich finde es nur immer so wahnsinnig schwer, wirklich auch jemandem zu erklären, ne, warum das so ist. Und ich glaube, man muss dann eben auch viel Erfahrung machen, um es dann auch wirklich erleben zu können und verkörpern zu können. Und deswegen ist es aber manchmal auch so schwer, damit ein Business zu machen. Also, weil man muss es ja irgendwie auch den Kunden erklären, ne? Oder die kommen halt anders auf die Idee, dass es jetzt gut ist und passt. So. Also. Ne? Also es ist jetzt nicht mal eben so schnell anschlussfähig, ne? Irgendwie.
Genau. Ja.
Jetzt ist Facilitation also ein Begriff, in dem ganz viel Platz ist für ganz vieles. Und ich finde, das sieht man auch an eurem Buch. Es ist schön, es ist voll, es ist dick. Das ist so ein richtiges Werk. Da stecken ganz viele nützliche Modelle drin, ganz viele Einordnungen, Hinweise, immer hier noch was und da noch was. Also Kompliment und auch Hochachtung. Also da habt ihr sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. So wirkt es auf mich. Deswegen würde ich so gerne mal in die Unterschiedsbildung gehen, ne? Also wenn man jetzt sagt, ja, in Facilitation ist ganz viel drin, dann ist es, glaube ich, schwer, das zu definieren durch ein und das gehört dazu und jenes gehört dazu. Aber vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen griffiger, indem wir sagen, was ist es nicht? Also wann wäre denn zum Beispiel eine Beratung kein Facilitation oder wann wäre eine, ich sage das nochmal allgemeiner, eine Begleitung einer Organisation kein Facilitation? Also was müsste fehlen oder was müsste geschehen, sodass du sagen würdest, nee, das ist jetzt ganz klar was anderes.
Also die einfachste Antwort wäre ja, und die ist aber fast banal, immer wenn es was Manipulatives hat, ja, wenn man eigentlich die Ergebnisse schon hat und so ein Schauspiel aufführt, dass man aber trotzdem irgendwie an der Meinung oder Expertise von anderen interessiert ist. Ja, das ist jetzt schnell gesagt. Das können wir auch direkt wieder abhaken, glaube ich. Da muss man gar nicht tief in die Tiefe gehen. Es gibt auch in einer Formalstruktur und in einer top-down-pyramidalen Organisation natürlich Prämissen, die nicht alles facilitativ, dialogorientiert, basisdemokratisch sagen unsere Kunden immer ganz schnell, zu entscheiden hat, sondern es gibt natürlich Dinge, die müssen top-down einfach entschieden werden. Ja, das ist das Wesen von Organisationen, da kannst du besser drüber sprechen als ich. Aber das ist uns allen bewusst. Nur wenn es dann sozusagen so eng wird, dass dieser Beteiligungsakt mehr nur einen symbolischen Charakter hat und man nicht wirklich zieloffen ist, oder wegoffen. In der systemischen Schule heißt es ja immer, wir sind zielloyal, wir sind nicht unbedingt wegloyal. Als Facilitator kann man das so nicht sagen, weil die Primärklienten, die selber ja mit in dieser Suchbewegung sind nach der besten Lösung und deren Stimme ja genauso zählt wie die Stimme der restlichen Protagonisten, lokalen Rationalitäten, wenn die sozusagen in solche Prozesse gehen, dann verändern die ja ihre Perspektive auf das Ziel und sagen ja dann so Sachen, das, was ich vor 3 Wochen noch wollte, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr wollen, weil ich bin ja jetzt, ne, ich stehe ja jetzt woanders. Und das ist ja das Wesen von Emergenzprozessen, von diskursiven Prozessen, dass sich selber die Ziele verändern. Deswegen sagen wir als Facilitator, es wird immer dann facilitativ, im besten, im Idealfall, muss ich dazu sagen, wenn die auftraggebenden Primärklienten weder Weg noch Zielloyalität einfordern, sondern sagen, wir haben zwar eine gewisse Idee, ja, wir haben auch vielleicht so eine Lösungsidee, wir wissen, wir selber als Top-Management-Primärklient sind eine lokale Rationalität, also haben eine spezifische Sichtweise auf das Thema. Und weil wir mit der kollektiven Intelligenz unserer gesamten Organisation arbeiten wollen, fragen wir eine ganz simple Frage und die lautet: This or something better. Ich möchte dies, aber wenn es etwas Stimmigeres gibt, wäre ich ja bekloppt, wenn ich auf die Weisheit der vielen mit den unterschiedlichen Perspektiven verzichten würde. Und dann wird es immer facilitativ und das andere wäre halt direktiv. Ich mache das alles mit mir selber aus und habe eine Selbstzuschreibung und quasi eine Art Existenz- und Daseinsberechtigung, also ein bisschen, ne, heroisches Management, dass ich das richten werde, dass ich es weiß und dass ich jetzt auch noch smart genug bin, das den anderen irgendwie so nahe zu bringen, dass sie es auch noch gut nehmen können. Kann man versuchen.
Spannend. Ne? Ja. Mhm.
Kann man versuchen. Manchmal gibt es auch gar keine andere Lösung. Dann würde man sowas sagen, wie ich vom Klaus Einschink gehört habe, der hat an der Stelle mal gesagt, es wird, also nur als Beispiel, es wird unsere Beziehungsqualität gegebenenfalls etwas belasten, aber ich muss das angesichts der aktuellen Situation in Klammern allein entscheiden. Diese Karte kann ich ja immer spielen. Und dann muss man sich halt überlegen, ist das der richtige Moment, das zu tun? Oder sagt man, der Leumund von Entscheidungen ist viel wichtiger und das Narrativ, wie wir zu der Entscheidung gekommen, ist uns wichtiger und deswegen fragen wir die Leute früher und authentisch.
Ich bin gerade noch mal so hängen geblieben an diesem schönen This or something better, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Genau.
Was kann das zum Beispiel sein? Also du stehst jetzt vor einer Gruppe und jetzt schreibst du was an und sagst dann This or something better? Oder wo
naja, wir hatten ja zum Eingang unseres schönen Gesprächs dieses Szenario von dir, dass dein Klient Kosten sparen will, Reduktion. Das ist ja eine Lösungsidee in Bezug. Es geht ja nicht nur um die Zahlen, sondern es gibt ja dann auch bestimmte Ideen, wie das denn dann geschehen kann. Und dann würde man einfach sagen, ja, wir haben hier eine Analyse gemacht, wir haben eine Organisationsdiagnose gemacht, Klammer auf, ich bin übrigens mal aus einer Telefonkonferenz geschmissen worden, weil der Klient in der Telefonkonferenz sagt, ja, und wir haben da eine Organisationsdiagnose gemacht und die hat uns jetzt gezeigt, was wir tun müssen und das wollen wir jetzt halt irgendwie ausrollen. Ne? Und dann habe ich nur diesen Nebensatz gesagt, ja, wenn man die Annahme hat, dass von einer externen beauftragten Organisationsberatung eine Organisationsdiagnose, ne, das Ding so trifft, Bullseye, dass das für alle handlungsleitend ist, dann muss man so arbeiten. Dann haben die aufgelegt. Da habe ich nur noch das Tuten in der Leitung gehört. Ich habe gedacht, wow, das war vielleicht zu offen gesprochen an der Stelle. Aber ich könnte ja diese Lösungsideen auch begründen, wie sind wir dahergekommen und so weiter. Und dann könnte ich aber doch trotzdem im letzten Satz immer noch sagen, wenn ich jetzt mit einem Querschnitt des relevanten Systems in einem Raum sitze, vielleicht ist es auch eine größere Konferenz, und sagen, und wenn es aus Ihrer Sicht irgendwo hier eine kognitive Verzerrung, einen blinden Fleck gibt, den wir nicht bedacht haben, oder quasi die Arbeit an der Basis, die Sie den ganzen Tag machen, das hier überhaupt nicht abdeckt, sodass Sie sagen, das habt ihr für euch rational schlüssig abgeleitet, aber es ist für uns nicht relevant, weil, dann wäre man doch bekloppt, wenn man da nicht in den diskursiven Prozess ginge. Das ist, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und dann kann man immer gucken, wie lange darf der dauern, ne, was sind da die Erwartungshaltungen, wie wird auch entschieden, ist ja immer die große Frage. Ne, man kann ja sagen, ich möchte mir vorbehalten, am Ende das trotzdem im Management-Team zu entscheiden. Oder ich sage, wir schreiben ein Mandat und gründen wir nennen das ja Pilotgruppe, also einen repräsentativen Querschnitt des relevanten Systems, nach der sogenannten R-In-Formel, und da ist das A von R-In steht für Authority. Das heißt, da ist dann die Geschäftsführung auch drin vertreten. Das ist ja ein Gesamtquerschnitt. Das ist von daher möglich, in so einer Gruppe auch Entscheidungen zu treffen.
Ah, okay. Ja, ich habe eben noch so gedacht, oder andersrum, man könnte jetzt ja kritisch anmerken, ja, wenn man Zeit hat, kann man sowas ja alles machen. Aber wenn man halt wirklich keine Zeit hat oder den Eindruck hat, man hat keine Zeit, man weiß es ja nicht, ne? Aber es gibt so das Narrativ im Unternehmen, nein, wir haben jetzt keine Zeit, jetzt muss es schnell gehen. Dann würde man sich jetzt ja vielleicht nicht auf so einen Prozess einlassen. Und dann habe ich eben so gedacht, naja, wieso? Man kann den ja auch so schrumpfen oder so wie in so einem Reagenzglas. Also man kann sowas ja auch zur Not einfach mal in 2-3 Tagen machen.
Genau. Genau. Oder? Es ist eine Haltungsfrage. Es ist keine Zeitfrage. Es ist eine Selbstsucht. Es ist wunderbar, dass du das sagst. Da freue ich mich gerade drüber. Weil es wirklich, Zeit ist ein Vorwand. Und wir nehmen den ja auch ernst. Und wenn die Klienten keine Zeit haben, in diesem Sinne, klar kann man das aufbohren, aber man muss das ja nicht machen. Aber ich freue mich gerade darüber, wie du es nochmal gerahmt hast oder nochmal anders erläutert hast.
Ging mir gerade so durch den Kopf, ne? Mhm. Es gibt in eurem Buch diesen schönen Facilitation Flow. Da bin ich dran hängen geblieben und habe gedacht, würden sich unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich drüber freuen, den kennenzulernen. Also natürlich, Leute, guckt ins Buch, Seite 87. Aber lieber Holger, wir haben dich jetzt hier. Erzähl uns doch mal bitte, was ist das denn für ein Ding? Also es hat was mit Himmelsrichtungen zu tun. Und es hat eben mit verschiedenen Phasen zu tun, so lese ich es. Und dann gibt es noch verschiedene Methoden, glaube ich, die man in diesen Phasen dann benutzen kann.
Genau. Und wenn ich das jetzt auditiv über einen Podcast, wenn man es nicht sieht, versuche verständlich zu vermitteln, dann bin ich wieder bei den indigenen erdgebundenen Kulturen, die ja vieles an den 4 Himmelsrichtungen ausmachen. Und du siehst ja, und du hast es ja auch gesagt, dieser Flow hat ja auch 4 Richtungen. Und im Norden zum Beispiel liegt die Intentionsbildung. Die meisten Prozesse dieser Art brauchen ja eine Phase der Intentions- und Willensbildung. Die findet von alleine statt, die kann man aber auch begleiten, die kann man als eigenen Prozess betrachten, den wir eben auch den Klienten anbieten, weil diese ersten Intentionsbildung und Lösungsideen sind meistens nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist sozusagen ein eigener Prozess. Und der hat in den indigenen Kulturen ganz oft im Winter stattgefunden. Ja, wenn die Werkzeuge schon wieder gereinigt waren, an der Wand hingen und dann die Tage dunkler waren, dann hatte man Zeit für diese Intentionsbildung. Das war immer dem Norden zugeordnet, der Winter dem Norden. Wenn dann aber der Frühling kommt und im Osten sozusagen die Sonne immer früher aufkommt und immer mehr Kraft erhält, dann kommt man so in diese Visionsphase und man fängt an zu trainieren. Ne? Man will raus mehr in die Welt, die Tage, die Sonne ist mehr da. Und man schleift seine Werkzeuge. Also Preparation wäre dann die nächste Phase, Vorbereitung. Weil wenn wir so, das wird jetzt auch ganz pragmatisch, will ja keine Geschichten-Erzählstunde machen. Aber wenn wir zum Beispiel in diese Preparation, in diese Vorbereitungsphase mit einer Pilotgruppe gehen, dann ist die nicht direkt kollektiv intelligent, nur weil wir die in Kreis setzen. Ja, man muss da extra was tun. Man muss über Koordinationsmechanismen sprechen, man muss über Sprache sprechen, Praktiken des Gelingens nennen wir das. Wie wollen wir Entscheidungen treffen? Also man muss sozusagen die Arbeitsfähigkeit herstellen. Das ist so ein Analog dieser Geschichte mit den Werkzeugen. Und dann entwickelt man in dieser Phase eben diese Arbeitsfähigkeit auch ein ganz klares Mandat, an dem man erkennen kann, wann können wir denn dieses Mandat mit Erfolg wieder abgeben? Weil diese Pilotgruppe wird mandatiert für einen temporären Zeitpunkt, um dieses Projekt, a whole system, sagen die Amerikaner, im gesamten relevanten System eben umzusetzen. Und es wird einen Tag geben, an dem du dieses Mandat wieder dem Primärklienten zurückgibst. Das heißt, es ist schriftlich und das kann man nachprüfen. Man kann immer die Frage stellen, und wann waren wir erfolgreich? Und dann kommt ja der Sommer. Und im Sommer sind die Menschen draußen, da sind die Früchte, die Bäume voll, ja, da wird sozusagen zum Teil schon geerntet. Viel ist dann natürlich erst im Herbst, aber im Sommer, das ist die Zeit der Communities. Da kommen, die sind die großen Feste in den indigenen Gesellschaften, sind die großen Zeremonien. Und das ist natürlich, jetzt komme ich zu den Großgruppen, ja. Wir können das nicht mit kleinen Ketten von Meetings machen, sondern wir brauchen immer eine Übersetzung ins gesamte relevante System. Und das heißt auf gut Deutsch, zu welcher Suchbewegung von der gesamten Strecke, die wir schon gegangen sind mit dieser Pilotgruppe, wollen wir das gesamte relevante System einladen, um da mitzumachen. Weil wir brauchen keinen Top-Down- oder Inside-Out-Kommunikationsplan, sondern wir brauchen, wie unser Kollege Michael Knauf gesagt hat, damals war er noch bei der Lufthansa in führender Position, er hat gesagt, wir brauchen keinen Kommunikationsplan, mir ist das jetzt ganz klar. Wir brauchen einen Fühlenplan. Wenn wir nach dem Sender-Empfänger-Modell agieren, dann sind wir nichts besser als eine Taskforce, aber diese Pilotgruppe ist eher ein Architekt, der auch nur so weit in die Inhalte reingeht, wie sie Hinweise für das Prozessdesign mit dem gesamten relevanten System bekommt. Und da laden wir dann eben größere Gruppen ein im Sommer in dieser Co-Kreationsphase. Also wir waren jetzt im Winter bei Intention, im Frühling bei Preparation und sind jetzt bei Co-Kreation. Und die Co-Kreation findet halt, wenn es irgendwie darstellbar ist, im gesamten relevanten System statt. Und da helfen natürlich auch Großgruppenverfahren.
Und bis zu welcher Größe ist das machbar?
Da gibt es also rein prozessual keine Grenzen. Es hat schon World Cafés mit Zehntausenden von Menschen stattgefunden in Chicago. Wir haben mit solche Gruppengrößen haben wir in der Regel nicht, aber alles so zwischen 150 und 500, 600 ist nur eine Frage, ob man den richtigen Raum bekommt. Und ich bin ja aus Köln und ich sage immer, lass uns in die Köln Arena gehen, ja, 6.000, 8.000 Leute, eine Meilensteinveranstaltung, das sind keine Events, das weißt du ja, ne? Großgruppenverfahren, das sind moderierte Workshops, wo es wirklich in die Tiefe geht, das ist keine Abklatsch- und Musikveranstaltung. Das wissen allerdings, ne, da gibt es ja auch Mischformen. So, das heißt, man kommt da inhaltlich extrem weit und muss dann hinterher nicht immer wieder nochmal fragen. Also das ist das, wo wir immer sagen, das ist ein Roll-In. Wir brauchen kein Roll-Out. Roll-Out funktioniert sowieso nicht. Das ist ein Roll-In. Und dafür sind solche Verfahren und auch größere ja, Meilensteinveranstaltungen sehr, sehr sinnvoll.
Ne? Also da kommt dann doch der Berg zum Propheten sozusagen.
So gesehen vielleicht.
Und warst du denn tatsächlich schon mal in der Köln Arena mit einem Kunden?
Nee, das ist mein Traum. Ich habe immer ich erzähle die Sache so lange, bis sie dann mal passiert.
Ja, deswegen aber, wir bestellen das jetzt beim Universum, oder?
Ja, ich glaube, dass diese, wenn ich dazu einen Satz noch beifüge, das ist keine Frage von Mode oder Trend, wo man sagen kann, ja, in den 90ern oder so waren Großgruppenverfahren in Mode, sondern das nutzt sich nicht ab. Wenn man weiß, wofür man das macht und wenn man weiß, ich brauche da jetzt mal das Ohr von allen, die im relevanten System dabei sind und ist natürlich auch gut vorbereitet, so ein richtiger Facilitative oder Transformational Leader, da kann man sich meiner Meinung nach wirklich 3 Jahre lang harte OE-Arbeit durch das Dickicht sparen, wenn man sowas mal machen würde.
Ja, das ist doch mal eine Aussage. So, und dann kommt noch die Ernte.
Genau, und die ist ja bekanntlich im Herbst, also sind wir jetzt einmal Full Circle und da haben wir dann die Ernte. Das Harvesting, was Teil von Methoden ist, wo man eben bewusst, wir würden im Deutsch vielleicht sagen, eine Vergemeinschaftung macht, wo man auch wirklich erntet, wo man über nächste Schritte spricht und wo man auch den Transfer des neuen Normals eben kultiviert oder kuratiert. Also das ist schon ein diffiziles Thema. Es ist jetzt mehr als, ich brauche ein gutes Template, um jetzt die Ergebnisse eines Workshops gut zu dokumentieren, sondern ganz oft entscheidet sich in der Ernte- und Transaktionsphase, ob das neue Normal wirklich auch zur Routine wird. Deswegen gefällt mir der Begriff des Kuratierens da ganz gut. Wie können wir den Raum halten, dass die Menschen ihre Selbstwirksamkeit erleben, um dann in diese neue Kultur, die sie ja schon erlebt haben, auf dem Weg weiter voranzugehen. Wo dann auch keiner mehr den erklärbar machen muss, sondern das ist dann schon inkorporiert. Die Leute haben es schon in den Zellen und müssen es jetzt nur noch üben.
Ja. Okay, mir geht gerade durch den Kopf, also wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin gerade sagt, ich fülle mit euch die Köln Arena oder vergleichbar, dann bitte melden und ihr kriegt dann uns beide zusammen, ne Holger?
Ach, das versprechen wir, oder? Das versprechen wir und das freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist ein bold Statement, ne? Eine ja. Selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht sogar.
Genau, genau. Also ruf uns an. Versprochen, Holger und ich, wir kommen persönlich. So, jetzt fand ich auch noch sehr interessant, wir können ja stundenlang hier über das Buch und diese ganzen Inhalte und deine ganzen Erfahrungen sprechen, aber ich springe jetzt mal in so ein kleines Nitty-Gritty. Wir haben jetzt ja vorhin schon über Kunden gesprochen und wie voraussetzungsvoll das ja auch unter Umständen ist. Und ihr habt so eine schöne Übersicht auch über so Kundentypen, so. Sagst du, oh nee, das ist aber jetzt eine komische Abzweigung, Christina.
Nee, das ist ganz praktisch. Ja,
ja, mhm. Weil wenn du sagst, das passt, dann sei doch so nett und erzähl uns ein bisschen und ich helfe auch mit, indem ich hier nochmal drauf gucke, welche gibt es so und wieso ist es überhaupt so wichtig, sich das auch vor Augen zu führen, dass es überhaupt unterschiedliche Kundentypen gibt und welche es da so gibt.
Ja, das hat Wichtigkeit schon in dem Start, wenn wir jetzt mal nur aus der Zunft, also ich würde ja jedem dieses Buch auch in-house empfehlen, ja, auch wenn wir jetzt viel von einer externen Beratung sprechen, es gibt ja auch Facilitator und entsprechende Beratungseinheiten in-house, die können das, glaube ich, für sich aber gut übersetzen. Nur wenn wir das System von außen sozusagen besuchen und kennenlernen, dann macht es immer Sinn, den jeweiligen Primärklienten zu treffen. Und der ist aber nicht in der Regel der, der anruft oder der eine E-Mail schreibt oder der auf dich zukommt, wie auch immer. Sondern wer auf dich zukommt, das sind die Kliententypen nach Ed Schein, dem Prozess-Consulting-Pionier. Das ist der Kontaktklient oder die Kontaktklientin. Und das ist gut zu wissen, wie spreche ich denn mit einer Kontaktklientin oder wie kriege ich das erstmal heraus, in welcher Funktion da derjenige, diejenige ist. Und dann eben zu wissen, im Grunde genommen müssen wir dann mit dem Primärklienten sprechen und seiner entsprechenden Entourage, wenn es da eben mehrere gibt, weil es ja dann auch noch offizielle, in der Formalstruktur angegebene Funktionsträger gibt und auch, sagen wir, informale, die aber nicht weniger wichtig sind, ja, die einfach einen wichtigen Hebel drehen, mit dem, wo man schon fast im ersten Gespräch hat, mit dem müssen sie aber auch noch reden. Ja, also ja. Solche Menschen. Und das auf dem Schirm zu haben, hilft halt mit diesen Kliententypen. Dann gibt es die ultimativen Klienten, ist das gesamte relevante System. Das habe ich ja gerade schön ausgeführt, denke ich, oder zumindest hinlänglich ausgeführt, warum man denn eben vielleicht auch mit dem gesamten relevanten System arbeitet, weil nach dieser R-In-Formel, die ich eben erwähnt hatte, war ja der Anfang das A, die Authority, ne? R-In. Das N von dem In, das ist der Faktor, ich muss auch die Leute engagieren und dabei haben, die von den Auswirkungen der Veränderung betroffen sein werden. Ja, das N steht für need to be involved because affected by the change. Ich muss sie dabei haben, weil sie werden von den Auswirkungen betroffen sein. Und das sind die ultimativen Klienten. Ja. Auch ganz spannend sind die Nicht-Klienten. Auch eine ganz wichtige, also die sozusagen offiziellen Nicht-Klienten, die sich gegen das Projekt stellen, die aus politischen oder sonstigen Überzeugungen. Und wenn wir sagen, andere sind auch nicht dümmer als wir, dann können wir versuchen, deren Verpflichtung im Hintergrund herauszufinden. weil die brauchen wir. Das kann manchmal eine ganz wichtige Richtungsentscheidung sein. Und da gibt es auch in unserem Buch einen Hinweis, wie man den nicht sogenannten nicht integrierbaren Projektgegner trotzdem noch integrieren kann in das Projekt, zumindest von seiner ihrer Weisheit zu profitieren. Das ist ein eigener Approach, der kommt aus dem Dragon Dreaming, den haben wir mit in das Buch genommen, weil das bei uns so oft vorkommt. Und wenn man dann diese Menschen besucht und sagt, sie brauchen sich überhaupt nicht erklären, darum geht's gar nicht, sie haben eine bestimmte Sichtweise auf das Thema und sind anderen Dingen im Moment verpflichtet, können wir denn dies oder jenes erfahren? Dann kommt da ganz viel Wertvolles, was wir dann mit in das Projekt nehmen. Und wenn wir dann ein Follow-up machen und sagen, sehen Sie, wir haben da Ihre Empfehlungen und Ihre Hinweise mit eingebaut und haben deswegen dies oder jenes schon von vornherein anders aufgesetzt, dann entsteht ja erstmal Beziehung. Und ganz oft ist es so, dass diese ganz wichtigen Stakeholder am Ende mit dabei sind, weil sie sagen, ich komme beim nächsten Mal mit, dann kann ich Ihnen das noch genauer erklären. Das ist ganz viel Beziehungsarbeit. Und diese verschiedenen Kliententypen, jetzt habe ich nicht alle genannt, aber wenn dich noch einer interessiert, die im Blick zu haben, gerade im Aufgleisen und dann im Weiterverfolgen, ist sehr praktisch.
Ja, ich fand nochmal hilfreich zu sehen, ahnungslose Klienten. Ne? Also das heißt einfach die, über die man da ständig redet und die vielleicht noch gar nichts mitkriegen und noch gar nichts wissen. So.
Genau.
Und die, vor denen es vielleicht sogar geheim gehalten werden soll noch. Das hat man ja auch ganz oft.
Genau, und das geht natürlich nach hinten los. Es gibt sicherlich gute Gründe für bestimmte Verzögerungen von Kommunikation. Das ist auch sehr rational und richtig. Aber wenn man zumindest nicht in so eine Toxic Organization sich reinstolpern will, sag ich jetzt mal, dann sollte man solche Sachen auf dem Schirm haben und diese Menschen quasi allein um der Integrität willen an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Art und Weise ansprechen und informieren, damit sie auch eine informierte Entscheidung treffen können. Das ist eigentlich am Ende ganz viel Leadership und Führungshandwerk.
Ja, also Klammer auf, ja Nein was ist sagen. Denn, das stimmt, ja, ich muss mal eine Klammer aufmachen. Du hast vorhin gesagt, das kommt aus dem Dragon Dreaming. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Was ist das?
Das ist eine facilitative Projektmanagement-Methode, die auch aus einem indigenen australischen Ureinwohnerbereich kommt, wo die quasi die Zukunft geträumt haben. Da kommt dieser große Traum her und die Philosophie ist, also es ist in dem Sinne perfekt für Facilitation geeignet, dass dieser Traum nicht ein Traum von Einzelnen ist, sondern dass dieser Traum von allen gleichermaßen geträumt werden kann und dann eben umgesetzt wird. Das kommt aus uralten, indigenen, erdverbundenen Völkern, ist aber auch, wie gesagt, mittlerweile eine anerkannte, weltweit eingesetzte Projektmanagement-Methode. Und da kam dieses Ding her mit dem nicht integrierbaren Projektgegner.
Okay. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende. Und ich frage mich aber gerade noch, gibt es bei dir eine Lieblingsgroßgruppenmethode? Und wenn ja, wieso ist das deine Lieblingsgroßgruppenmethode?
Also, ich hätte jetzt direkt zwei.
Okay, zwei ist auch gut. Ist in Ordnung.
Also ist aber schnell erläutert, weil die eine ist natürlich Open Space. Ja, Open Space, das Gesetz der zwei Füße, das Prinzip der Selbstorganisation für einen temporären Zeitpunkt, weil ich es auch dieses Jahr so oft erlebt habe, in einem Fall bei einer großen Versicherung mit über 400 Teilnehmenden, wo der gesamte Vorstand dabei war und sich wunderbar eingebracht hat. Also nicht nur davor und nicht nur währenddessen, sondern vor allen Dingen auch danach. Beim Open Space ist es ja wichtig, die Arbeit ist eigentlich hinterher. Ne? Der Open Space ist ein großes High Ceremony, würden die Indigenen sagen, ein großes Happening, wo wirklich die wesentlichen Themen der Organisation im Rahmen eines darüberliegenden Dachthemas eben auf die Agenda kommen und wo die Menschen wirklich in ihrer Expertise ernst und wahrgenommen werden und wo man diesen Menschen diese Themen und Anliegen, die sie einbringt, auch hinterher nicht mehr wegnimmt. Also es ist auch ein ganz tolles Beziehungsangebot und das macht eine Organisation sehr lebendig. Also diese ganzen Zwischenräume, die die Formalstruktur nicht bedacht hat oder die vielleicht längst überfällig sind, sozusagen so eine Art Erneuerung zu erfahren, die werden mit so einem Format sehr gut ventiliert. Es ist wie ein Humus, der ventiliert wird. Und die andere Methode ist gar nicht so sehr eine Großgruppenmethode, aber vielleicht viel zu unbekannt immer noch. Und zwar heißt die Dynamic Facilitation. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und das ist eine wirklich sehr progressive Methode, die basiert darauf, die Amerikaner sagen Choice Creating, also die Kontingenz, wie du sagst, quasi erhöhen, die Wahlmöglichkeiten vergrößern in konfliktären Situationen. Und das ist eine Methode, in der es so, würde jetzt hier zu weit führen, aber die darauf baut, dass alle Menschen, sagen wir mal 20 Menschen in einem Raum, in einem Zeitraum von 2, maximal 3 Tagen zu einem sehr komplexen Thema im Rahmen von sehr unterschiedlichen Sichtweisen und lokalen Rationalitäten gehört werden, alle gehört werden und auch in einen Zustand kommen, wo von allen alles gesagt wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das passiert aber in der Methode. Es wurde von, und alle haben auch aufeinander mehrfach reagiert und auch frei assoziiert. Und was dann passiert, ist, also neurowissenschaftlich würde man von so einem Blank Space oder von so einer weißen Seite, ne, im Hirn, das ist ein unbeschriebenes Blatt Papier. Und dann hört man sich plötzlich Dinge sagen in einer Art, die man so vorher nie formuliert hat. Weil die ganzen alten Sachen, die man immer schon gesagt hat, die alten Bedenken, die sind alle rausgespült worden. Die stehen auch alle an den Wänden. Und wenn das sozusagen emergent mit einer ganzen Gruppe gemacht wird, das ist ein... Also ich will mich hier nicht in Rage reden, noch den Eindruck erwecken, ne, der Seriosität, aber das hat was, diese Einmütigkeit, die da entsteht, das kennen viele Menschen nicht. Die haben gesagt, so ein Meeting habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und das zu machen, wenn es keine Lösung gibt, wenn man in der Sackgasse ist und wenn es sozusagen eine ganz aufgeladene Themen sind mit versteckten Dimensionen und wo Menschen sagen, da kann man eigentlich gar nicht drüber reden. Dafür wäre so eine Herangehensweise Facilitators Heaven, würde ich mal sagen, wenn sich da ein Klient drauf einlässt. Und wir haben da schon viele gute Sachen erlebt.
Es hört sich fantastisch an.
Es ist unglaublich.
Und ich glaube, dass das, weil das ist ja häufig das Problem, dass diese Kommunikationsmuster, die man miteinander etabliert hat, dann eben auch in solchen Situationen einfach wiederholt werden, ja, und dadurch alle total erschöpft und müde sind, weil sie spüren, so kommen wir nicht weiter, so kommen wir nicht auf eine Lösung, so wird's nicht klappen, so werden wir es nicht schaffen, so. Ja. Also das erlebe ich häufig, ne, dass man in diesen Mustern feststeckt und da etwas zu haben, was dann eben die Möglichkeit eröffnet, wie du sagst, dann wieder zu einem weißen Blatt zu kommen, das hört sich ja wirklich himmlisch an.
Ja, und es ist vielleicht auch ein ganz schönes Fazit von unserem Gespräch hier, weil die Frage ist ja, was ist Facilitation? Und man kann sich ja selber mal die Frage stellen, bin ich innerlich eigentlich verzagt? Ja? Habe ich keinen Glauben mehr und keine Zuversicht, dass wenn Menschen in einem Raum sind mit unterschiedlichen Sichtweisen, dass die noch zu irgendwas kommen? Wenn man das in sich mal so tönen lässt, dann hat man ja ein Gefühl dafür. Oder aber kann ich mir vorstellen, dass wenn wir da durchstoßen, ja, mit einer guten Begleitung und viel Erfahrungswissen und einen entsprechenden Vorgehensweisen, dass habe ich das sozusagen noch auf dem Zettel, dass es vielleicht auch im Sozialen noch Erlebnisse gibt, die ich so noch nicht hatte. Oder ist das bei mir schon alles in der Schublade von Resignation und Zynismus? Weil das erleben wir ja auch viel. In Bezug auf Facilitation, sich in Kreis setzen, mit dem Redeobjekt arbeiten, seine Wahrheit sprechen, dem anderen zuhören. Da ist ja ganz viel Zynismus, ja, und Ironie und Stigmatisierung. Und es gibt aber Organisationen, die sagen, ich glaube, wir müssen uns dem nochmal zuwenden und das wirklich mal erlebbar machen. Und deswegen ist es ein Fazit, weil das ist ein bisschen das Herz von dem, worum es in dieser Arbeit Facilitation eben geht.
Ja. Dann wirklich ein schönes Schlusswort und ich bin gespannt, was noch passiert und wann wir in der Köln Arena sind.
Ja, ich freue mich drauf und ganz, ganz herzlichen Dank für heute und für deine wunderbaren Fragen.
Ja, ich danke dir für deine wunderbaren Antworten und ja, bis ganz bald, lieber Holger.
Bis bald, danke.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.